Ja, ich bin jünger. Ich bleibe auch jünger bis ans Ende meiner Zeit. Ja, ich möchte heute mit euch zusammen erstmal in Epheser 2, Vers 8 bis 10 lesen. Das ist eine hoffentlich, ja, danke schön, ja. Dann hat man das Gefühl, dass man noch Kontakt zur Außenwelt hat. Das ist schön. Epheser 2, 8 bis 10 ist eine sehr bekannte Bibelstelle, aber das heißt nicht, dass wir uns nicht darüber mal Gedanken machen sollten hier und da. Da steht, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, das ist nicht aus euch. Amen. Das ist schon mal das Teil der guten Botschaft. Amen. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich habe mal eine Einstiegsfrage. Warum würde jemand ein Gedicht schreiben? Oder vereinfacht, wir haben jetzt ein paar Lieder gesungen. Lieder sind ja im Prinzip gesungene Gedichte teilweise. Warum wird jemand ein Lied schreiben? Was meint ihr? Also eigentlich schreibt jemand doch ein Gedicht oder ein Lied, damit es vorgetragen oder gesungen wird, oder? Ich meine, man kann natürlich auch für sich selber ein Gedicht schreiben, aber eigentlich, wer doch ein Gedicht schreibt, hat doch ein Mitteilungsbedürfnis, oder? Und ich denke, was die wichtigste Botschaft von heute Morgen ist, der Titel meiner Predigt, du bist ein Gedicht. Aber wenn du lieber ein Lied bist, dann nimm Lied. Fakt ist, du bist ein Gedicht, weil das ist das, was in diesem Vers hier steht. Christ zu sein, ist das Beste, was Menschen auf diesem Planeten passieren kann. Amen. Es gibt nichts Besseres auf der Welt. Und genau wie Adam und Eva in einen vorbereiteten Raum hineinkamen, sie wurden geschaffen und was hat Gott dann mit ihnen gemacht? Er hat sie in den Garten Eden gebracht, ja. Alles war vorbereitet. Sie mussten eigentlich nur noch das machen, wozu sie geschaffen wurden. Also sie sollten fruchtbar sein und sich mehren und nicht furchtbar und sich wehren, wie das in Deutschland oft geschieht. Und Fakt ist, Adam und Eva kamen in eine perfekte, vorbereitete Welt hinein. Und genauso kommt jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn annimmt, du wirst in eine perfekte, neue Welt, vorbereitet von Gott hinein, neu geboren. Alles, was geschieht ab diesem Zeitpunkt, wo Jesus in dein Herz kommt, ist ein Design Gottes, was er genau maßgeschneidert auf dich vorbereitet hat. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht, oder? Das gibt deinem Leben einen ziemlich großen Sinn. Weißt du warum? Weil nur du diesen Platz erfüllen kannst. Wer freut sich darüber? Wer fühlt schon wieder Druck? Nein, das ist kein Druck. Du sollst einfach das sein. Weil wenn wir Christ werden, dann geschieht neben den vielen Dingen, die wir eben auch schon gehört haben und gesungen haben, dass wir Vergebung haben und dass wir Gottes Kinder werden. Es geschieht ja viel mehr. Die gute Nachricht ist ja viel größer als nur, dass Gott unsere Sünden vergibt. Die gute Nachricht ist ja zum Beispiel auch, dass auf einmal durch diese Entscheidung für Jesus dein gesamtes Leben einen Sinn ergibt. Mit allem Guten, Bösen, Schlechten und Tollen und nicht so Tollen. Alles macht plötzlich Sinn. Oder auf einmal merkst du, es gibt ja Leute, ich kenne ja so als Pastor und Seelsorger, ich komme ja oft mit sehr harten Biografien zusammen und ich werde auch gleich eine kleine Geschichte erzählen. Und man fragt sich manchmal so viel Leid, was manchmal Leute ertragen. Aber wenn wir in Christus ankommen, dann kann all dies einen größeren Sinn ergeben. Weil das ist Teil des Designs Gottes für dein Leben, für deine Wiedergeburt, dass alles, was du erlebt hast, einen Sinn macht und du für jemanden anders ein Segen sein kannst. Und du dadurch auch versöhnt werden kannst mit deiner ganzen Vergangenheit, oder? Es gibt in der Vergangenheit Sachen, die sind einfach hart wegzustecken, oder? Ja, das ist einfach so. Aber ich denke, wenn wir in Christus zu diesem Gedicht werden, was ich noch weiter ausführen werde, dann macht auf einmal alles Sinn. weil Gott braucht deine Biografie. Und ich sage deine Biografie und ich sage nicht unsere, weil deine Biografie ist für Gott ganz, ganz, ganz wichtig. Da ist nichts passiert, was irgendwie außerhalb des großen Willens Gottes war. Das ist ein hartes Thema, aber all das, egal wie schlimm und böse es war, aber auch all das, was egal wie gut und toll es war, soll jetzt in dieser Zeit dir helfen, das Gedicht in dieser Welt zu sein, das die Welt hören muss. Amen. Also ihr seid alle Poeten. Man muss dein Gedicht nur hören. Soll ich mal ein Zeugnis erzählen, was ich hier so meine? Weil das halt mir so nach, weil das mir gerade passiert ist. Am 17. Juli musste ich ins Krankenhaus wegen einer kleinen Herz-OP. Und ich war, typisch für gestandene Christen, scheiße drauf. Ich wollte nicht ins Krankenhaus. Also ich hatte keinen Bock mehr auf Krankenhaus. Ich hatte keinen Bock mehr auf schon wieder jemand, der in meinem Herzen da rumsticht und brennt und fummelt. Ich war etwas stinkig, hatte auch etwas Angst, weil für die, die das nicht wissen, das war innerhalb von 2 Jahren mein 7. Krankenhausaufenthalt wegen Herz und insgesamt mein 9. Also ich habe Krankenhaus genug gesehen, dachte ich. Und dann komme ich in dieses Zimmer in Bad Nauheim und da liegt ein älterer Herr, 70 Jahre alt, mit Sauerstoff, es sah nicht gut aus. Und ich dachte, ja, ja gut, mal sehen, was hier passiert. Und dann, was dann passiert, zeigte mir wieder, wie Gott eine Biografie gebraucht, in dem Fall meine, um eine andere Biografie zu berühren. Also ich bin ja kein Mathematiker, aber die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass ich in dieses Zimmer kam und neben diesem Mann liegen sollte 3 Tage, die ist gegen 0. Aber es hat sich so ergeben. Der Mann sitzt in seinem Bett. Ich hatte noch nichts gesagt. Ich halte den Ball immer ein bisschen flach die ersten Stunden. Und holt er sein Handy raus und fängt an zu reden. Und dann sagt er sowas wie, ja, estoy aquí, no me siento bien, y espero que lleguen tarde. Ich denke, der spricht ja eine Sprache, die ich verstehe. Und ich wusste sogar, welchen Akzent. Ich wusste genau, wo der herkam, was er da sprach. Spanisch, Mittelamerika. Ich dachte, das wird interessant. Ich überlegte schon, soll ich mich outen, soll ich mich nicht outen? Dann kommt die Familie rein, Frau aus Nicaragua, Kinder sahen ähnlich hübsch aus wie die meinen. Nicht ganz so hübsch, aber gut. nee, Quatsch, die sind auch ganz. Und die reden alle Spanisch und ich sitze da und denke, mache ich mir jetzt einen Spaß und sag nichts? Und die denken, sie haben eine Geheimsprache oder oute ich mich? Ich habe dann christlich gehandelt und habe schnell was gesagt. Solche Augen. Und mein Nachbar meinte, jetzt haben wir unsere Geheimsprache verloren. Und was sich herausstellte, war Folgendes. Dieser liebe Mann hat 9 Jahre in Kuba gelebt, 3 in Nicaragua, war jetzt zuletzt mit einer Frau aus Nicaragua verheiratet, 2 Töchter. Spricht Spanisch und ich dachte, das sind aber eine Menge Zufälle, oder? Ne, es waren keine Zufälle. Dass genau jemand, der ich genauso eine Biografie hatte, Lateinamerika, verheiratet mit einer Latina, 2 Töchter, dass wir zusammenkommen. Er war aus der ehemaligen DDR, Maschinenbauingenieur und hat in Kuba in Anlagenbau gearbeitet. Er war nicht gläubig, Atheist. Wir redeten 3 Tage über Gott und die Welt. Er kannte die Welt, ich kannte Gott. Da haben wir gut zusammengepasst. Und es war wirklich wunderbar. Ich habe ihm erzählt, wie ich zum Glauben gekommen bin und was ich alles so gemacht hatte, so ganz grob, was man so zwischen Behandlungen, OPs und Narkosen alles machen kann. Und wir hatten ein gutes Gespräch. Und ich habe schon gemerkt, ich musste ihn darauf hinweisen, pass mal auf, mein lieber Freund Eugen, dass ich hier neben dir liege, das kann kein Zufall sein. So viele Zufälle kann es gar nicht geben, noch nicht mal in der Mathematik. Ich meine, das ist schon, ich hätte in jeder anderen Klinik landen können. Ich hatte in anderen Unikliniken angefragt wegen dem Eingriff. Und dann stellt sich raus, dass seine Tochter in Kanada lebt und sich vor einigen Zeit bekehrt hat und ihm schon von Jesus erzählt hat. Und dann sagte ich ihm, siehst du, ich meine, überleg mal, was Gott mit dir vorhat. Der schickt dir einen deutschen Pastor direkt neben dich ins Bett. Also, was nun passiert ist, ist, dass Eugen ging es immer schlechter. Als ich weg bin, musste er kurz danach auf Intensiv, dann hat er sich kurz erholt. Aber am Ende ist er doch gestorben, jetzt am 25.08. Und dann kam für mich eine ganz große Überraschung. Ich meine, ich hatte den Mann, völlig fremden Mann, völlig fremde Familie, nur 3 Tage mit denen im Kontakt. Und dann wurde ich gefragt, ob ich die Beerdigung machen kann. Und dann habe ich gesagt, mein lieber Mann, Herr, das ist aber eine große Ehre und eine große Herausforderung, weil keine gläubige Familie, null Glaube. Die sind in der DDR aufgewachsen, die hatten einfach überhaupt keinen Kontakt zu glaubensmäßigen Inhalten. Und ich durfte jetzt da am Donnerstag in Bad Nauheim die Trauerrede halten und durfte den Menschen viele biblische Weisheiten und Wahrheiten dann präsentieren und sie damit trösten. Und das kam auch gut an. Warum erzähle ich das? Weil Gott genau das mit dir auch vorhat. Weil deine Biografie ist wichtig. Was du hast, was du kannst, was du erfahren hast, was du erlitten hast, was du erlebt hast, was du gelernt hast, das soll alles in bestimmten Situationen dienen, dass jemand dein Gedicht hört. Was er dann damit macht, das ist seine Sache, oder? Aber dein Gedicht muss gehört werden. Amen. Ich hätte auch da in dem Bett liegen können und 3 Tage schmollen können und sagen können, Gott, das ist echt mies von dir, dass ich schon wieder hier im Krankenhaus lande. Aber nein, ich habe erkannt, das ist eine Gelegenheit. Und das ist das, was wir eben gelesen haben. Gott hat Werke vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Und wir müssen eigentlich nichts Großartiges machen. Wir müssen nur da sein und wir müssen uns selbst sein. Oder wir selbst sein, wie sagt man das auf Deutsch? Du musst nichts produzieren, du musst einfach das sein und sagen, was du nun mal bist. Ganz einfach, oder? Die Welt braucht diese Gedichte. Und es ist doch schön, dass dieses Wort Gebilde, vielleicht kannst du Epheser 2,10 nochmal einblenden, in das Wort Gebilde ist das griechische Wort Poema, woraus im Englischen und im Spanischen das Wort für Gedicht geworden ist, Poem oder Poema. Das heißt, hier sagt die Bibel tatsächlich, du bist ein Gebilde, etwas Geschaffenes, du bist ein Gedicht. Und es ist interessant, dass dieser Vers 2-mal den Aspekt des Erschaffens bringt, denn es sagt, wir sind Gottes Gebilde, das heißt, Gott hat uns gemacht, geformt, geschrieben. Und dann steht da noch praktisch wiederholen, geschaffen in Christus Jesus, was wieder ein Wort ist im Griechischen, was auf den Schöpfer Gott hinweist. Jeder Mensch ist, wie soll ich das sagen, jeder Mensch muss 2-mal erschaffen werden. Das 1. Mal ist das Biologische. Das 2. Mal ist die Wiedergeburt. Jeder Mensch muss 2-mal geboren werden, wenn er denn in den Himmel will. Ich sage aber weiterhin, dass jeder Mensch auch 2 DNAs hat. Heißt das jetzt im Deutschen wirklich DNA? Das müsste eigentlich DNS heißen. Ja, Desoxyribonukleinsäure auf Deutsch. Du hast eine DNA physisch natürlich in deinen Chromosomen. Das sind deine Gene. Das ist Natur. Aber in dem Moment, wo du wiedergeboren wirst in Jesus Christus, kriegst du eine geistliche DNA. Und diese geistliche DNA, die ist genauso einzigartig wie deine natürliche DNA, weil dich gibt es und mich, Gott sei Dank, nicht 2-mal auf der Welt. Amen. Wir sind, das hat der Martin eben schon so schön erwähnt, vielleicht untergegangen, wir sind einzigartig. Und diese Einzigartigkeit, die ist sehr, sehr, sehr wichtig. Aber wir sind nicht nur einzigartig als Menschen, natürliche Menschen, sondern wir sind auch einzigartig als Wiedergeborene. Weil dein Leben ist eine einzigartige Zusammenstellung von Wissen, von Erfahrungen, die Gott braucht. Und daraus formt er etwas, was er braucht, dass du ein Gebilde wirst, ein Werk wirst, ein Gedicht wirst, was die Welt braucht. Amen. Die Welt muss das hören, weil diese doppelte Einzigartigkeit, die ist in dir und die darfst du auch erkennen. Ich leide darunter, dass viele Christen denken, weil sie gewisse Bibelstellen meines Erachtens da ein bisschen missinterpretieren, dass wenn wir wiedergeboren werden, dass wir irgendwie alle zu Klonen von Jesus Christus werden. Natürlich spricht die Schrift davon, dass wir Jesus gleich geformt werden sollen, in Römer 8, Vers 29. Aber ich glaube, die Gleichformung hat eher damit zu tun, dass wir in seinem Geist leben. Aber das, was wir darstellen, das ist niemals identisch. Soll es auch nicht sein. Du hast ein einzigartiges, geistliches, neues Leben erfahren. Du hast das bekommen, das ist in dir und das muss, klingt so hart, das darf gebraucht werden. Viele, wenn sie sich selber ansehen, wie die junge Dame, die eben Zeugnis gegeben hat, man hat so ein negatives Selbstbild oft, ne? Man denkt so wenig von sich. Aber Gott sagt hier dir zu dir, du bist sowas von einzigartig, dich gibt es nicht noch einmal auf der ganzen Welt und auch in der ganzen Weltgeschichte. Und das macht dich so wertvoll. Das macht dich für das Reich Gottes aber auch gleichzeitig so nützlich. Weil du wirst Dinge, du sollst und du darfst Dinge tun, die kann und wird niemals jemand anders tun können. Ich leide darunter, dass das Christentum, hier, das ist meine Meinung, was ihr damit macht, ist mir egal. Ich leide darunter, dass das Christentum in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, das wird alles so gleichgeschaltet. Das wird immer mehr so ein Einheitsbrei. Mach mal Videos auf in YouTube von verschiedenen Gemeinden auf der Welt und in Globus. Das ist alles ein und dasselbe. Da sticht überhaupt nichts mehr heraus. Überall. Wenn das der Heilige Geist macht, dann Halleluja. Aber ich denke, es gibt doch, wo sind denn die einzigartigen Typen, die so ein bisschen herausstehen? Das sind wir ja alle, denke ich. Ich denke, die Herausforderung der Gemeinde ist doch, dass wir diese einzigartigen Gebilde und Gedichte und Persönlichkeiten, die wir in der Gemeinde haben, dass wir die zusammenbinden in eine gemeinsame Bewegung. Aber die Individualität soll doch niemals in einem geistlichen Einheitsbrei aufgelöst werden. Amen. Wir brauchen Charakter, die anders sind. Wir brauchen nochmal Leute, die aufstehen und sagen, das sehe ich auch mal anders. weil in diesem charismatisch Lieben, wir müssen ja immer so lieb sein als Pfingstler und Charismatiker. Da traut sich ja keiner mehr auf den Putz zu hauen, weil alle direkt so beleidigt sind. Aber wir brauchen das. Wir brauchen nicht die Unterdrückung von Individualität, sondern wir brauchen, dass die Individualität freigesetzt wird. Amen. Und dann wird es richtig schön und dann wird es richtig interessant. Ja, vielen Dank. Mein Hals bedankt sich bei dir. Das ist noch von dem Schlauch, den sie einem da in den Hals stecken, bis, ich weiß gar nicht, bis wohin sie den stecken, aber ziemlich weit. Also das. Epheser 2, Vers 10, haben wir das nochmal. Ich zeige euch mal, was das Wort wandeln im Griechischen wörtlich bedeutet. Also man kann es übersetzen als ein Trampelpfad anlegen. Das heißt, ein Peri heißt immer rundherum, ja, so wie Peripherie. Und das andere Wort Pateo heißt trampeln. Also Peripateo, auf Griechisch wandeln, das ist, du legst dir einen Trampelpfad an. Das heißt, wovon spricht es hier? Es spricht davon, dass gewohnheitsmäßig, routinemäßig du in bestimmten Stil lebst, oder? Du findest deinen eigenen geistlichen Stil von deiner eigenen geistlichen DNA und du bereitest dir einen Trampelpfad. Und die Werke, die du tun wirst, das sind Sachen, die musst du nicht großartig erfinden, die musst du finden, weil sie schon da sind. Sie sind teilweise in dir, sind teilweise vor deiner Nase und das gewohnheitsmäßig gehst du immer davon aus, dass aufgrund dessen, was du in Jesus geworden bist, kannst du einen positiven Einfluss nehmen auf diese Welt. kein Amen. Okay. Ich mach nochmal. Also. Aufgrund dessen, was du in Jesus geworden bist und hast, kannst du auf diese Welt einen positiven Einfluss nehmen. Und das in jeder Situation. Du sollst nicht in Situationen hineingehen oder schlittern und dann denken, was soll ich nur machen, was soll ich nur machen, was soll ich nur machen. Du sollst in Situationen hineingehen mit dem Wissen, ich werde was machen. Entweder sage ich was, entweder mache ich was, aber aus der Situation kommt keiner raus, ohne irgendwie von dem, was ich bin und habe, berührt worden zu sein. Und das sollte dein gewöhnlicher Stil sein. Ich meine, wenn Gemeinden Evangelisation planen müssen, das zeigt doch eigentlich nur eins. Sie haben überhaupt noch nicht verstanden, wozu sie auf der Welt sind. Oder? Weil Evangelisation, das ist ein Peripateo, das ist ein Trampelfahrt, das machst du immer. Wo du bist, evangelisierst du. Wenn irgendwie die Gelegenheit ist, erzählst du Jesus, Leuten von Jesus. Wollen die das hören? Vollkommen egal. Vollkommen egal. Erzähl es einfach. Du kannst ja, ich meine, du wirst sehen, das ist unglaublich, die Dinge, die dadurch passieren. Aber solange wir unser Gedicht für uns behalten, ich habe ein tolles Zeugnis, aber nur für mich. dann tun wir uns selbst Schaden, weil wir sind das Gedicht Gottes, von ihm geschaffen, aber das Gedicht darf gehört werden. Amen. Und das sollte zu deinem ganz normalen Lebensstil werden, weil du bist eben kein Klon Jesu, du bist ein in Jesus Christus wiedergeborener Mensch. Und als solcher darfst du davon ausgehen, dass deine Wirkung auf diese Welt positiv sein wird. Amen? Seid immer noch bei mir, das ist aber nett. In der christlichen Lehre ist es leider so, dass oft die Betonung so auf Tun ist. Und das birgt eine Gefahr. Wenn man so in der Gemeinde, und ich habe das selber schon gemacht, der Herr vergebe mir, ich hoffe ihr mir auch, dass man als Gemeindeleiter vor allen Dingen, man ist so, versucht immer so zu pushen, macht, tut, etc. Ja? Und irgendwann werden Leute müde, weil die wollen dann nicht mehr machen oder die können nicht mehr. Und eigentlich ist die Betonung der Bibel eher auf dem Sein als auf dem Tun. Weil das Problem ist, wenn wir immer nur das Machen betonen. Christen, was sollten Christen nicht alles machen? Die sollen beten, die sollen die Bibel lesen, die sollen fasten, die sollen opfern, die sollen in Gottesdienst kommen, die sollen Zeugnis sein, die sollen das sein. Und irgendwann denkst du, boah, wow. Obwohl das alles in gewisser Weise wahr ist, aber das erzeugt wie so einen Druck, dass man irgendwie was machen muss. Aber eigentlich müssen wir nur was sein. Die Gefahr dabei erwähnt die Bibel, nämlich in Vers 9, Epheser 2, Vers 9 ist, dass was wir geworden sind in Jesus, ein Gebilde, ein Gedicht, ein Werk Gottes, das ist nicht uns zuzurechnen, damit niemand sich, wie steht da? Damit niemand sich rühme, nicht aus Werken. Das, was du in Jesus geworden bist und sein darfst, das hat Gott geschaffen und das hat nichts mit deiner Leistung zu tun. Das hat nichts mit deiner Treue im Haus Gottes zu tun. Das ist eine Sache, die bist du von Anfang an. Du bist von Anfang an ein Kind Gottes. Du bist ein Mitarbeiter Gottes. Du bist ein Teilhaber Gottes. Und du bist ein Erbe Gottes und du bist ein Miterbe Christi. Das steht bei dir in der geistlichen Geburtsurkunde. Dafür hast du nichts getan. Amen. Ist doch schon mal gut, oder? Der Part ist erledigt. Es ist aber leider, und das zeigt uns die Kirchengeschichte, es ist so, dass Leute oft, weil sie eben so auf das Tun fixiert sind, dass sie wirklich denken, dass ihre Identität sich nur durch ihr Tun irgendwie herausbildet. Du bist ein guter Christ, wenn du Punkt, Punkt, Punkt machst. Könnt ihr euch, seid ihr noch bei mir? Könnt ihr mir noch folgen, so ganz grob? Okay, aber manchmal verstehe ich mich selber nicht, fragt meine Frau. Die Bibel warnt davor, dass wir an den Punkt kommen zu denken, dass unsere Identität von unserem Tun und unserer Leistung abhängig ist. Amen. Warum? Weil wenn unsere Identität von unserer Leistung abhängig wäre, dann müssten wir uns ja selber erlösen. Das ist ziemlich schwierig. Oder? Sehr schwierig. Und deswegen hat Gott das auch so gemacht. Aber weil das eben so sensibel ist, ich meine, weil, ihr müsst mal vorstellen, nehmen wir mal ein Beispiel. Woran sind die Pharisäer gescheitert? Habt ihr schon mal von Pharisäern gehört? Wer weiß, was ein Pharisäer ist? Also die aus Norddeutschland wissen das, das ist Kaffee mit Schnaps und der Sahne. Gibt es Tassen zu kaufen. Aber Pharisäer in der Bibel, das waren in Zeiten Jesus Teil von einer religiösen Abteilung des Glaubens und die waren sehr streng. Und die hatten gut angefangen, 400 vor Christus, die wollten eigentlich den wahren Glauben bewahren, sind aber dann über 400 Jahre, die sind an dem Wort Gottes gescheitert. Könnt ihr euch das vorstellen? Weil die haben das Wort Gottes genommen und haben gedacht, das Wort Gottes, das ist wie ein Grundgesetz, das ist wie eine Verfassung. Und die haben das Wort Gottes erbarmungslos durchgesetzt. Und ihre Fixierung auf dem Wort Gottes hat eigentlich dazu geführt, dass sie am Ende Gott überhaupt nicht mehr erkannten oder verstanden. Ist erstaunlich, oder? Weil jeder von uns würde doch sagen, ja, im Wort Gottes erkennt man doch Gott, oder? Oder was sagt ihr? Jeder würde seine Bibel lesen, das ist doch absolut notwendig. Ja, ist es auch. Aber man kann so im Wort sich versenken, dass man den Kontakt zum Geist verliert. Und deswegen sagt Paulus, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und deswegen können Christen sich verlieren im Tun. Und irgendwann werden sie frustriert. Und irgendwie merken sie, ich mache nicht genug. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du nicht genug für Gott machst? Ja? Ja, das ist ein Anzeichen. Das ist jetzt keine Kritik, das ist einfach ein Anzeichen dafür, du bist in deiner Identität noch nicht gefestigt, weil du musst gar nichts mehr tun. Wirklich nicht. Ich meine, du musst nichts mehr tun, aber du darfst viel tun. Großer Unterschied. Die Bibel warnt davor, weil es gibt in der Bibel drei Arten von Werke habe ich gefunden, die spezifisch erklärt werden. Es gibt böse Werke, es gibt tote Werke und es gibt gute Werke. Was ist der Unterschied? Ganz einfach. Böse Werke sind einfach böse, weil das richtet Schaden an. Die Rede von Kain, der seinen Bruder umbringt. Böses Werk. Richtig? Was sind tote Werke? Hier wird es schon eng. Tote Werke sind eigentlich gute Werke, die aber nur gut aussehen, im Grunde aber doch böse sind. Soll ich euch mal ein totes Werk vorlesen aus der Bibel? Ja, ein Beispiel von einem toten Werk direkt aus der Bibel, damit ihr nicht sagt, ich erzähle hier Unsinn. Also, in dem Hohenlied der Liebe, 1. Korinther 13, Vers 3, Beschreibung eines zwei tote Werke. Wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Das ist doch nichts Schlechtes, oder? Ist es schlecht, den Armen zu helfen? Nein. Ist es schlecht, sein Leben eventuell sogar zu opfern? Nein. Aber es kann tot sein. Tote Werke sind Werke, die wir tun, um in irgendeiner Form uns doch noch selbst zu erlösen. Tote Werke sind so Haltungen wie: Jesus ist für mich gestorben, ich muss dem das irgendwie doch bezahlen. Das ist so tot, wie was nur sein kann. Du kannst Jesus nicht bezahlen für das, was er für dich getan hat. Knick es. Gib's auf. Amen. Das ist auch eine gute Nachricht. Ja? Ich meine, der ganze religiöse Stress kommt aus einem Missverständnis unserer Identität in Christus und aus dem religiösen Ansatz von Werken. Ich meine, historisch gesehen hat die Kirche immer von Werken gesprochen, oder? Aber man hat vergessen, dass es tote Werke gibt, die richtig gut aussehen. Diese Werke verurteilt die Bibel. Die Bibel sagt sogar zum Beispiel von toten Werken, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehl Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Ihr seht hier diesen krassen Kontrast zwischen tote Werke und dem lebendigen Gott dienen. Wer möchte Gott dienen? Jeder normale Christ. Aber wenn dein Gewissen mit toten Werken belastet ist, braucht es Reinigung, weil dann kannst du dem lebendigen Gott gar nicht richtig dienen. Wenn du in toten Werken unterwegs bist, dann hast du das Gefühl, du hast ein schlechtes Gewissen. Ich hätte doch noch mehr machen können. Ich hätte noch mehr beten können, ich hätte noch mehr Bibel lesen können, ich hätte noch mehr spenden können, ich hätte noch mehr Kranke besuchen können. Ich hätte. Denkt an den Herrn Minister. Fahrradkette hat er, glaube ich, gesagt. Tote Werke haben immer damit zu tun, dass irgendwas in mir immer noch mich selbst erlösen möchte oder irgendwie diese Erlösung durch meine guten Werke garantieren möchte. Und da sagt Gott, du brauchst Befreiung davon. Vielleicht ist für dich gerade die Therapie, dass du mal eine Zeit lang gar nichts machst, um heil zu werden. falls das auf jemanden zutrifft. Tote Werke sind etwas, die treiben uns in eine Religiosität, wo wir keine Beziehung mehr zum lebendigen Gott haben, sondern wir haben noch eine Beziehung zu unserer Kirche, wir haben eine Beziehung zu der Gemeinde, wir haben eine Beziehung zu unserer Theologie, aber zu Gott eigentlich nicht mehr. Kann leider passieren. Ist auch nicht schlimm, solange wir da wieder rauskommen. Was sind gute Werke? Gute Werke werden am besten durch Epheser 2, Vers 10 definiert, denn gute Werke sind die, die aus einer direkten Beziehung zwischen dir und Gott entstehen. Das sind die Dinge, die Gott vorbereitet hat. Du musst nur lernen herauszufinden, wo sind sie, was sind sie und was für einen Teil habe ich da drin. Du musst in diese Werke hineingehen mit dem Verständnis, ich bin selbst ein Werk. Richtig, wir sind ein was? Wir sind ein Gebilde, wir sind schon was. Das heißt, wir sind nicht nur ein Werk, wir sind sogar ein Werkzeug. Amen. Und die Situationen, in die wir hineinkommen, Gott schickt uns da hinein, damit wir als göttliches Werkzeug da ein Werk vollbringen. Aber wir produzieren das Werk nicht, das wird uns vor die Nase gelegt praktisch. Überleg dir mal dein Leben. Wie viele Menschen triffst du in deinem Alltag, wo du eventuell die Chance hättest, irgendwas zu machen? Irgendwas zu sagen. Auch nur, ich meine, wir haben es ja schon oft angedeutet, einfach mal, du kennst jemanden aus der Nachbarschaft und die klagt über Kopfweh. Einfach sagen, kann ich kurz für dich beten? Am besten wartest du gar nicht auf die Antwort, leg die Hand drauf, Kranken auf die Pranken und Jesus, berühre diese Person. Und dann könnt ihr über den Rest euch Gedanken machen. Da hast du ungefähr 15 Sekunden deines Lebens investiert, aber du hast vielleicht ein Leben für die Ewigkeit berührt. Und wenn wir mit dieser Mentalität durch den Alltag gehen, dann wird das doch alles richtig spannend. Ja? Ich persönlich bin der Meinung, dass Erweckung in Deutschland ausbricht, wenn Christen sich auf Montag freuen. Ja, weil da wird so viel der Sonntag gepusht, dann denkt man schon, scheiß Montag, oh. Dann gibt es Christen, die in abartiger Weise, heretisch, irrlehrerisch behaupten, sie müssten arbeiten gehen. Haben völlig vergessen, dass sie dürfen und dass Arbeit eigentlich Gottesdienst ist. Das ist eine andere Predigt, die bringe ich euch ein andermal. Vielleicht. Gute Werke, das sind die Dinge, die entstehen aus deiner Beziehung. Ich habe mal einen Film von einem Inder gesehen. Kennt den jemand. Ich habe den Namen vergessen, leider. Der Mensch, der steht jeden Morgen um 4 Uhr auf, verbringt Zeit mit Gott und sagt dann Gott, was mache ich heute? Und Gott sagt ihm das dann. Der erlebt Geschichten abartig. Dann schickt Gott ihn in einen Nachbarort und da soll er einen Hindu-Brahmanen, einen Hindu-Priester, das Evangelium verkündigen. Und er macht das und der Kerl bekehrt sich. Ich war in Indien, ich kann dir sagen, da brauchst du Gott, den Heiligen Geist, Jesus. Dass das passiert, Dann hat Gott ihn in ein Dorf geschickt, wo ein Hexer wohnte. Der Hexer war so gefürchtet, weil er durch seine schwarze Magie Leute geschädigt hat und teilweise umgebracht hat. Also wenn du jemanden um die Ecke bringen wolltest, bist du zu dem Hexer, hast gesagt, hier hast du 1000 Rupien, bring mal meinen Nachbar um. Und dann ist das wirklich passiert. Gott schickt diesen Bruder, der geht morgens auf die Knie, Gott sagt, geh mal in das Dorf, wo der Hexer wohnt. Also ich hätte gedacht, der hat keinen guten Ruf, der Hexer, ne? Aber der Bruder wusste, der Hexer, der kann leider nichts gegen den Geist Gottes. Der ist in das Dorf, die haben den alle gewarnt, da kannst du nicht hingehen. Der ist zu dem Haus, der Hexer hat sich im Haus versteckt, aus Angst. Die haben das aufgenommen. Der ist nicht vor die Tür gekommen. Hier und da hat man nur mal sein Gesicht schattenweise gesehen. Der hatte panische Angst. Und der stand draußen und hat ihm das Evangelium verkündigt. Am nächsten Tag war der Hexer verschwunden und nie wieder gesehen. Das sind Leute, die wissen, Gott hat Sachen für mich vorbereitet, ich muss sie nicht erfinden, ich darf sie einfach finden. Es gibt zwei Sachen herauszufinden, ob ein Werk von Gott ist. In einer gegebenen Situation frag dich einfach, ist das jetzt von Gott? Also in meinem Fall im Krankenhaus, das war so klar wie Kloßbrühe. Ich darf meinem Nachbarn von Jesus erzählen. Das war ziemlich klar. Ja? Aber es gibt auch andere Situationen. Frag doch einfach Gott in dem Moment. Ist das was, wo ich was tun, sagen, machen soll, darf, kann? Amen. Und dann mach, wie Gott dich da führt. Und wenn du den Mund halten sollst, warst du immer noch Licht. Weil die Bibel sagt, ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde, oder? Wir wissen doch gar nicht, was für einen Einfluss wir haben in unserer Gesellschaft. Wir merken doch oft gar nicht, wie Leute uns beobachten, weil wir werden beobachtet. Und wisst ihr, was ich feststelle? Weil irgendwie hat Gott in den letzten Monaten, ich habe immer mehr Kontakt mit Leuten, die sowas von fern vom Glauben sind, wo du denkst echt, selbst, wo ich wirklich an meine Grenzen komme, wo ich nicht weiß, wie soll ich denen das Evangelium erklären. So weit weg sind die vom Glauben. Ich habe letztes Wochenende Zeit mit jemandem verbracht, der hatte eine Philosophie, die war so schräg, ich kann die gar nicht in Worten wiederfassen. Aber die Leute, die brauchen Jesus, oder? Und ich weiß, manchmal denken wir müssen etwas anderes sein, als wir eigentlich sind. Aber meine Botschaft heute ist die, sei einfach das, was du in Jesus bist. Über den Rest macht er keinen Kopf. Du weißt ja nie, wie das, was du sagst oder wie du handelst oder reagierst, wie das auf den anderen wirkt. Ich habe festgestellt, dass Christen außerhalb der Kirche viel besser wahrgenommen werden, als wir denken. Die denken positiv über uns. Es ist wirklich interessant. Und das sind nicht Leute, die mit uns gehen. Noch nicht. Ich möchte noch etwas hier erwähnen, was in diesem Zusammenhang wichtig ist, denke ich. Geht's noch? Ja, gut. Sonst komme ich in einem Jahr wieder und mache deinen zweiten Teil. nee. Viele Christen, ich weiß nicht, ob das auf so eine fortgeschrittene Gemeinde wie die Oase zutreffen kann, aber ich nehme wahr, dass viele Christen unter einer Mangelmentalität leiden. Wenn man Christen fragt, wenn sie sollen sich mal selber beschreiben, dann fangen die meisten damit an, was ihnen aus ihrer Sicht alles fehlt. Oder? Seid mal ehrlich. Und wie ist deine Beziehung zu Gott? Ja, ich könnte mehr lesen, ich könnte mehr beten. Das ist irgendwie so eine Mangelmentalität. Ich glaube, eine Mangelmentalität eines Christen ist erstmal unberechtigt, weil die Bibel sagt, wir haben alles empfangen, was wir jemals brauchen werden. Ja? Eigentlich brauchen wir gar keinen Regen mehr vom Himmel, weil der Himmel ist in Matthäus 3, 13 bis 17 hat er sich geöffnet, der wurde nie wieder geschlossen. Also das mit dem Regen ist völlig unnötig, das ist alles schon hier drin. Ja, ich meine, es ist so. Die Bibel sagt, Ströme lebendigen Wassers sollen aus unserem Inneren strömen, nicht aus der Wolke auf uns runterregnen. Ja, das sind so Mentalitätssachen. Weißt du, wenn du weißt, der Heilige Geist Gottes lebt hier, dann gehst du doch mit einem ganz anderen Bewusstsein durchs Leben, als wenn du denkst, ist er schon gekommen? Ist schon was gefallen? Oh, da ist ein Tropfen. Leute, lest die Bibel. Lest einfach die Bibel, das hilft. Das hilft wirklich. Aber zwei Sachen passieren im Zusammenhang mit Mangelerscheinungen oder Mangelmentalitäten bei Christen. Erstens, du hast nicht wirklich verstanden, wer du bist und was du hast. Das ist eine Fleißaufgabe. Lies die Bibel, find's raus und lebe es. Amen. Der zweite Punkt ist ein bisschen schwieriger. Du vergleichst dich mit anderen Christen. Und komischerweise vergleichst du dich immer mit Christen, die irgendwas haben, was du gerne hättest, du aber nicht hast. Kann sowas passieren? Was meinst du, Vasilia? Und weißt du, du denkst, oh, hätte ich nur so einen Dienst wie, was weiß ich, Andrew Womack. Der heilt für, der betet für krank, der war 38 Jahre nicht mehr krank. Wow! Und automatisch denkst du, Andrew Womack ist mein Beispiel. Ich werde niemals in meinem Leben mit Andrew Womack, weil ich bin immer krank. Ist das jetzt ein gutes Zeugnis? Weiß ich nicht. Aber ich kann nichts dran ändern im Moment. Und wir vergleichen uns und anstatt anzunehmen, ich bin, wie ich bin, so wie es jetzt ist, das kann immer besser werden, ohne Frage, aber kann ich nicht einfach mal annehmen, so wie ich gebildet bin, dieses Gebilde, was ich geworden bin, das ist genau das, was Gott haben wollte in mir. Und das ist genau das, was Gott gebrauchen will. Andrew Womack hätte niemals meinem Freund Eugen von Jesus erzählen können. Oder? Der wird ja nie krank. Nee, aber ich meine, das ist überhaupt nicht witzig. Ich meine das wirklich ernst. Der Andrew Womack tut einen wunderbaren Dienst für Jesus. Amen. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Ist ein wunderbarer Mann. Aber hör mal doch auf, uns mit Leuten zu vergleichen, die Gott ganz woanders hingestellt hat. Mit ganz anderen Fähigkeiten. Mit einem ganz, die sind ein ganz anderes Gebilde. Und wie viel Gebilde gibt es? Ja, etwas über 7 Milliarden, oder? Das heißt, wenn du dich mit jemand anderem vergleichen tust, dann tust du dir einen großen Schaden an, weil automatisch wirst du anfangen, das, was du bist und hast, gering zu schätzen. Amen? Aber im Reich Gottes gibt es keine Geringschätzung. Jesus reagiert auf diese 3 Pfennige, die die Witwe da in den Opferstock wirft, oder? Und Jesus reagiert auf kleinste Taten, die jemand für ihn tut, die jetzt im Vergleich zu den Großtaten von irgendjemand anderen. Und ihr merkt, wie absurd dieser Vergleich ist, oder? Weil du bist ja nur dazu berufen, in den Werken zu wandeln, die Gott für dich, dein Gebilde, vorbereitet hat, oder? Amen. Und ich denke, das bringt doch etliches an Entspannung in unser Leben. Ich finde es entspannend, dass ich mich mit nicht vergleichen muss. Amen. Paulus sagt das, wenn er über den Leib Christi spricht. Er spricht von dieser Absurdität, sich zu vergleichen. Einmal die Vergleiche. Er sagt in 1. Korinther 12, wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen nicht zum Leib. Das heißt, du hast eine Gabe und sagst, ah, aber ich hätte gern die andere. Ich wär gern Lobpreisleiter. Soll auch vorkommen. Aber Jungen oder Mädel, wenn du nicht singen kannst und wenn du keine Gitarre halten kannst und wenn dein musikalisches Talent daraus besteht, dass du gerade einen Kassettenrekorder anschalten kannst, gibt es heute gar nicht mehr, ne? Sag mal CD-Spieler oder ist egal, MP3, ich bin am Lost, dann bist du eventuell kein Lobpreisleiter, oder? Versteht ihr, was ich meine? Dieses Vergleichen. Ja, und das andere, das ist ja die andere Seite, die Paulus dann direkt im nächsten Vers erwähnt. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre dann das Gehör? Und wenn das ganze Gehör, wo wäre der Geruch? Wenn wir alle Lobpreisleiter wären, dann erstens logistisches Problem, es wird eng hier oben. Ja, zweitens ist das saublöd, wenn 100 Leute leeren Bänken singen. Also irgendwie, ich hoffe, ihr versteht mein Herz in dieser Sache. Amen. Ja, genau. Und deswegen, hör auf, dich zu vergleichen. Find raus, wer du bist und was du hast. Was dich ausmacht. Was ist deine Geschichte? Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Sendung im Leben? Du wirst Menschen erreichen, die sonst niemand erreichen wird. Punkt. So ist es. Und deswegen bist du so wichtig. Aber du wirst diese Menschen nicht erreichen, wenn du versuchst, jemand anders zu sein. Amen? Das geht einfach nicht. Gott hat das nicht so designt und deswegen ist es gut, dass wir da einfach mal in uns hineinhören. Ich fasse mal zusammen. Amen. Ich möchte einfach mal ein paar Vorteile aufzählen, nur aufzählen, keine Angst, ich werde nicht nochmal darüber sprechen. Vorteile, die das Verständnis, ein klares Verständnis von dessen, wer ich geworden bin als Gebilde in Jesus und meiner persönlichen Berufung und Begabung. Kannst du annehmen, dass du das hast? Frage ich jetzt mal. Hast du das? Weißt du, du hast eine ganz persönliche Berufung und Begabung. Kannst du sagen, ich bin ein einzigartiges Gebilde. Ich bin ein einzigartiges Gedicht für bestimmte Menschen auf dieser Welt. Wenn du das sagen kannst, das hat wirklich Vorteile. Erstens, du hast nicht mehr den Druck, etwas produzieren zu müssen. Du kannst einfach sein. Wenn Leute anfangen, dich darauf anzusprechen, dass du so anders bist, obwohl du noch gar nichts gesagt hast, dann merkst du, dass du in dir beginnst zu ruhen. Weil wenn die Bibel sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann wird das auch gesehen. Selbst ohne Worte. Ich muss dann ein Zitat korrigieren. Ich habe immer gesagt, Augustinus hätte das gesagt, aber jetzt wurde ich von einem Theologen korrigiert. Man lernt ja gern dazu. Also Franz von Assisi hat gesagt, predige das Evangelium alle Zeit, wenn nötig, gebrauche Worte. Das, wenn du in Verbindung mit Jesus wirklich lebst, die Leute werden das merken. Ob du was sagst oder nicht. Amen. Zweitens, der Vorteil dieser Selbsterkenntnis ist, dass du stehst in keinem Wettstreit mit anderen Christen in Bezug auf Werke. Wer hat die meisten Werke? Wer hat die schönsten Werke? Wer hat die fettesten Werke? Vergiss es. Zweitens, du vermeidest dadurch, dass du in einem schlechten Gewissen lebst. Die Bibel warnt davor, dass wir mit einem schlechten Gewissen leben. Aber wenn wir entspannt sind darüber, was wir tun, dann ist das ja schon mal erledigt, oder? Du kannst davon ausgehen, und das halte ich für einen großen Vorteil, dass dich in deinem Leben nichts überfordern wird, weil Gott maßgeschneiderte Dinge für dich vorbereitet hat. Was heißt das? Du kannst das. Ja, du kannst ein Buch schreiben, also vergiss alle Sorgen darum. Das ist in dir, ja, das ist so. Ist doch eine entspannende Nachricht, oder? Du wirst nicht dazu zu etwas berufen werden, was nicht deinem Gebilde entspricht. Ja, also die nicht singen können, keine Angst. Gott wird dich niemals dazu nötigen, hier eine Arie zu singen. Es sei denn, es ist Gottes Gerichtshandeln über die Gemeinde und er will Leute wirklich quälen. Das kann natürlich sein, das möchte ich nicht ausschließen. Der fünfte Vorteil, wenn du dich so siehst, dann erweiterst du dein Gottesdienstverständnis auf den Alltag. Denn Gottesdienst gemäß Römer 12, Vers 2 ist da, wo dein Körper ist. Römer 12, Vers 1, Entschuldigung. Da steht nämlich, wir sollen unseren Leib als lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer bringen in unseren Leibern. Also montags morgens, wo dein Körper ist, da ist dein Gottesdienst. Ich sehe schon, die Begeisterung ist überhaupt nicht mehr zu bremsen. Ich höre dann lieber mal auf. Gottesdienst ist da, wo dein Körper sich aufhält. Wenn du denkst, Gottesdienst ist sonntags um 10, dann tut es mir leid, das ist falsch. Das ist eine Versammlung der Gemeinde, die ist sonntags um 10. Aber Gottesdienst ist 24/7, würden die modernen jungen Menschen heute sagen. Ja? Letztens. Wenn du dich so siehst und annehmen kannst, dass du so ein Gedicht Gottes geworden bist für die Welt, dann sind deine Erfahrungen mit Gott nicht mehr abhängig von kirchlichen Veranstaltungen und noch nicht mal mehr von deiner stillen Zeit. Weil du weißt, du kannst Gott überall erleben. Im Aldi, im Globus, sogar bei Messerich, obwohl es da teurer ist. Und das ist doch cool. Ich meine, Gott ist immer um die Ecke. Wenn du in diesem Bewusstsein lebst, kannst du, ich meine, zu warten zu müssen, dass es Sonntag wird, dass ich Gott wieder erlebe, das ist doch eine tragisch traurige Geschichte, oder? Ich finde immer noch, ich habe es immer gesagt, auch noch in meiner Zeit als aktiver Pastor, ich glaube, unsere Sonntage sollten Momente sein, wo wir das feiern, was wir die Tage davor erlebt haben. Und so uns alle zu ermutigen, dass das wirklich geht, dass Gott im Alltag lebt. Also, letzter Satz. Du bist ein Gedicht. Amen. Aber bitte, lass es gehört werden. Lass dein Gedicht gehört werden. Vater, wir danken dir in Jesu Namen, dass du gut bist, dass du uns führst durch deinen Geist, dass du uns alles gegeben hast, was wir jemals brauchen werden. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns durch deinen Geist jetzt schenkst, dass wir neu erkennen, welches wunderbare Gebilde wir geworden sind und dass jeder Aspekt unseres Lebens, unsere gesamte Vergangenheit, uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind, damit wir wirklich einen Unterschied machen können in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld, in unseren Familien, Vater, unseren Arbeitsstellen, Schule, im Alltag, egal wo wir sind, Herr. Schenk uns dieses Bewusstsein. Und Herr, wir sind keine Sklaven mehr. Sklaven von nichts mehr. Wir sind deine Kinder geworden, wie wir in diesem Lied jetzt einfach dir nochmal singen möchten und dir dafür danken möchten, Vater, in Jesu Namen. Amen.